Willkommen zurück bei Breaking Media. Handy- und Social-Media-Nutzung verändern nicht nur das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Auch Erwachsene müssen sich eingestehen, dass sie sich der Sogwirkung der Geräte und ihrer Apps nicht entziehen können. Deshalb macht mein Kollege Louis Ebner jetzt den Selbstversuch und begibt sich auf digitalen Entzug. Für 2 Wochen muss er auf Social Media, Spiele und Pornos verzichten.
Langeweile, das kenne ich nur noch von früher. Heute mit 29 ist Unterhaltung für mich am Smartphone jederzeit abrufbar. Mehrere Screens laufen gleichzeitig, Videospielen in Endlosschleife, schnelle Befriedigung gibt's im privaten Browserfenster. Glückshormone pur. Doch die ständige Dopaminausschüttung macht was mit uns. Da hört man öfter mal:
Mein Hirn ist schon so much.
Alles nur Spaß? Unsere Gehirne gewöhnen sich an die Dopaminüberflutung. Darunter leiden unsere Stimmung, Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne. Offline-Aktivitäten kommen uns langweilig vor. Auf das Smartphone zu verzichten, geht im Berufsalltag nicht. Ich muss mich zurechtfinden, up-to-date bleiben und vor allem erreichbar sein. Die digitalen Quellen der schnellen Glücksgefühle kann ich aber aus meinem Leben streichen.
Ich will mein Gehirn quasi auf Werkeinstellungen zurücksetzen und schwöre den einfach verdienten Dopamin-Kicks ab. Das heißt für mich keine Spiele, keine Kurzvideos und keine Pornos.
Und zwar für 14 Tage. Bin ich danach aufmerksamer und gelassener? Ich besuche Oliver Scheibenbogen am Anton-Proksch-Institut. Er ist klinischer Psychologe und begleitet meinen digitalen Dopaminentzug.
Was machen denn diese kurzfristigen Dopamin-Kicks mit uns auf Dauer?
Die sorgen einfach dafür, dass man immer mehr möchte, ja, weil das Dopamin einfach ziemlich schnell anflutet im Gehirn und dann ganz schnell wieder abnimmt. Und im Gehirn sozusagen als negative Konsequenz sinkt die Aufmerksamkeitsspanne ein.
Was dagegen hilft? Den Konsum deutlich zu reduzieren. Genau das habe ich vor. Um Veränderungen zu messen, testet Evelyn Grösel, die diagnostische Leitung hier, meine Konzentrationsfähigkeit. Nach meinem Dopamin-Kick-Entzug wiederhole ich den Test.
So, was machen wir da denn jetzt heute?
Also ich werde Ihnen jetzt eine Zusammenstellung von unterschiedlichen kurzen Tests vorgeben. Das betrifft die kognitive Flexibilität, Ihre Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, verschiedene Aufmerksamkeitsparameter werden Ihnen da vorgegeben.
Ich bin nervös. Zum Glück gibt's vor jedem Test ein Übungsbeispiel. Dann geht's aber los. Ich muss blitzschnell entscheiden, ob ein Dreieck oder ein Kreis vor mir flimmert, gleichzeitig bestimmte akustische und visuelle Signale richtig auswählen oder eine Reihe aus Zahlen und Buchstaben verbinden.
Geschafft.
Ich glaube, das war's, ja.
Wie geht's?
Ja, gut.
Gut.
Augen sind ein bisschen sehr angestrengt, aber...
Ja.
Ja, gibt Schlimmeres. Das Ergebnis verraten Sie mir aber erst in 2 Wochen.
Genau, in 2 Wochen machen wir das Gleiche nochmal und dann werden wir vergleichen.
Dann bin ich gespannt. Danke vielmals.
Ja, ich auch. Gerne.
Zuerst schaue ich mir an, warum Social Media uns so in den Bann zieht. Die Nutzung von Kindern und Jugendlichen wird breit diskutiert, aber Erwachsene sind auch betroffen.
Wir nutzen Social Media vielleicht anders. Niemand in meinem Umfeld träumt davon, Influencer zu werden. Aber wir konsumieren Kurzvideos, Memes, seichte Inhalte. Viele meinen zum Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag.
Der Startschuss für meinen digitalen Dopamin-Detox.
So, erster Tag ohne Social Media und Co. Läuft bisher eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich greife nur im Laufe des Tages schon öfter einfach so automatisch zum Handy, ohne dass ich genau weiß, wofür eigentlich. Und daran muss ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen.
Julia Dier ist Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Mediensucht. Sie weiß, warum ich abends eher Kurzvideos schaue, als ein Buch zu lesen.
Das Schwierige ist, wenn man das wirklich sehr regelmäßig macht, weil das Gehirn sich eben daran gewöhnt und die anderen Reize nicht mehr so verlockend sind wie das Smartphone. Algorithmen, die wissen schon ganz viel über einen. Durch dieses gezielte auf uns abgestimmt sein und unsere Bedürfnisse gut befriedigen können, weil man sie eben kennt, ist da eigentlich jeder, der es intensiv nutzt, mit der Zeit gefährdeter.
Bei Erwachsenen leidet häufig die Partnerschaft unter zu hohem Social-Media-Konsum. Die Plattformen locken uns mit allen Mitteln, ihre Apps zu öffnen.
Ich beginne meistens damit zu fragen, was haben Sie alles eingestellt an Notifikationen, also an Push-Benachrichtigungen. Die Apps sind ja standardmäßig auch meist so eingestellt, dass man über alles benachrichtigt wird, was sich da jetzt tut.
Jede Benachrichtigung ist ein potenzieller Like, ein potenzieller Dopamin-Kick. Ich stelle alle Benachrichtigungen ab. Außerdem schalte ich mein Smartphone auf schwarz-weiß. So reizt es wenig, die bunten Apps zu öffnen.
So, ich habe ziemlich gut geschlafen, wahrscheinlich weil ich nicht im Bett noch ewig lang Kurzvideos geschaut habe. Aber es fehlt mir schon ziemlich und mir fällt auch auf, ich habe untertags plötzlich doch recht viel Zeit. Und ja, also mir ist seit langem mal wieder Fahrt.
Wichtig ist jetzt, dass ich die neu gewonnene Zeit sinnvoll nutze. Nächste Woche geht mein Experiment weiter. Faszination Videospiele. Wie arbeiten Game Designer und warum spiele ich manchmal ohne Ende? Und was macht das mit uns, wenn Online-Pornos echte körperliche Nähe ersetzen?
Und zur Social-Media-Nutzung von Erwachsenen begrüße ich jetzt Donat Klingesberger vom Wiener Bildungsserver. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Klingesberger, die Forschung zu Social-Media-Konsum bezieht sich ja recht stark auf Jugendliche. Dabei haben Sie selbst schon gesagt einmal, es ist eigentlich die Gruppe 50 plus, die zu den vulnerabelsten gehört. Mhm. Und wenn wir jetzt generell vielleicht nicht nur 50 plus, sondern die Erwachsenen als Gesamtheit betrachten, mhm, würden Sie sagen, dass die in der Forschung und auch in der gesellschaftspolitischen Debatte zu wenig beachtet werden?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Tatsächlich ist 50 plus noch mal besonders weniger beachtet, weil bei ab 30 gibt es zumindest Untersuchungen zum Arbeitsleben. Mhm. Aber wenn es jetzt um Medienkompetenz, aber auch übermäßigen Smartphone-Konsum geht, dann ist das ein blinder Fleck. Warum? Weil wir ältere Generationen oft nicht als digitale Menschen verstehen, obwohl die genauso durch die Arbeitswelt, durch Behörden wie die ID Austria da hineingezogen werden, auch wenn sie das nicht möchten. Aber das sind auch durchaus Menschen, die den digitalen Raum suchen, weil das soziale Umfeld und sich das dort abspielt.
Wenn wir jetzt so im Altersspektrum noch ein Stück weiter nach hinten rücken und uns jetzt konkret die Gruppe 60 plus oder auch jene in der Pension anschauen, da ist das Handy ja Fluch und Segen, wenn man sich so die ersten Erfahrungen damit anschaut. Einerseits, weil man schon Aktivitäten merkt, die es früher nicht gab. Aber gibt es auch hier so einen Punkt, wo man sagt, da muss man aufpassen, weil hier ist vielleicht eine Gefahr, die übersehen wird in dem ganzen Positiven, das die Digitalisierung für ältere Menschen noch mit sich bringt?
Ja, ich bin sehr froh, dass Sie die positiven Aspekte erwähnen, weil es wird oft dann doch nicht getan. Das ist für ältere Menschen ein sehr wichtiger Punkt, weil dadurch Isolation zum Beispiel ein bisschen gegengewirkt werden kann. Man kann in Austausch gehen und dergleichen. Aber zu den negativen Aspekten gibt es relativ wenig Studien. Es gibt aber aktuelle und die heben unterschiedliche Aspekte hervor. So gut es am Anfang bei einem nicht übermäßigen Konsum ist, so sehr merkt man in diesen Studien, dass wenn der Konsum übermäßig wird, dass es wiederum in eine Isolation führt. Man führt also verschiedene Aspekte zurück. Ganz stark auch, dass ältere Menschen sich für kompetenter halten, als sie dann vielleicht sind. Mhm. Sich diesen Manipulationsmechanismen noch weniger gut entziehen können. Und das führt dann zu Problemen teilweise in der Familie, weil sie die Bestätigung im Netz, im Social-Media-Umfeld finden und nicht in der Familie, dort vielleicht im Widerspruch gehen. Mhm. Gleichzeitig hat das Auswirkungen auf zu wenig Bewegung und es gibt auch sehr wesentliche Punkte rund um das Thema Erkennen von Fake News oder auch Cyberkriminalität.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, es ist ja gerade bei dieser Altersgruppe dann oft nicht nur das Suchtverhalten ein Problem, sondern Sicherheitsbehörden warnen ja auch davor, dass sie sagen, gerade hier fehlt oft die Kompetenz, diese Fake News und diese Desinformation, aber eben auch Betrugsmaschen zu erkennen. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man hier sensibilisieren? Und worauf ist es überhaupt zurückzuführen, dass das eben in der Altersgruppe so schwer erkannt wird?
Grundsätzlich glaube ich, ist es ein sehr komplexes Problem, um zu sagen, ältere Menschen wären anfälliger darauf per se, wäre, glaube ich, nicht ganz korrekt. Ist ein wichtiger Faktor ist, die kriminellen Organisationen zielen explizit auf Ältere. Also es ist natürlich eine self-fulfilling prophecy dabei. Aber an sich ist es schon so, das ist eine Generation, die ist nicht damit aufgewachsen. Die haben nie Unterstützungsmaßnahmen erfahren, wie es meine Generation schon war. Also ich bin jetzt 38, aber ich hatte schon einen Computer zu Hause, wie es die Generation, also Gen Z, jetzt nach mir ist. Und da gibt es Unterstützungsmaßnahmen, Stellen, die einen durchbegleitet haben. Das haben ältere Menschen nie erfahren. Deswegen erkennen sie natürlich da auch weniger dieser Mechanismen, die oft auch sehr perfide versteckt sind. Es gibt auf jeden Fall sehr tolle Stellen, an die man sich wenden kann. Die Volkshochschulen gehören sicher dazu. Auch die beiden großen Seniorinnenorganisationen bieten unglaublich viel Schulungen an. Wer da Sorgen hat, ob das gute Schulungen sind, es gibt auch ein Gütesiegel für die Online-Seniorinnen. Mhm. Wenn man das sieht, kann man sicher davon ausgehen, dass das ein gutes Angebot ist.
Und zahlt sich aus, sich da noch mal ein Stückchen weiter damit vertiefend auseinanderzusetzen. Herr Klingelsberger, vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön. Willkommen zurück bei Breaking Media. Viele von uns verbringen zu viel Zeit auf ihren Smartphones und das hat Auswirkungen, nicht nur auf Kinder und Jugendliche. Auch Erwachsenen fällt es schwer, sich den Apps zu entziehen. Das erlebt gerade auch mein Kollege Luis Ebner. Der hat letzte Woche seinen Selbstversuch gestartet. Neben Social Media und Online-Pornos verzichtet er auch auf Spiele. Was uns an den Games so reizt, hat er sich diese Woche für uns angesehen.
Ständige Dopaminkicks durch das Smartphone schaden uns. Wir sind weniger konzentriert und launisch. Deshalb schwöre ich drei Quellen von Dopaminkicks ab: Social Media, Games und Online-Pornos. Zum Start des Versuchs habe ich einen Konzentrationstest gemacht, den ich zum Schluss wiederhole. Was machen zwei Wochen digitaler Dopamin-Detox mit mir?
Ja, ich sitze hier ein bisschen und genieße die Sonne und die Ruhe, aber es ist schon ein Auf und Ab. Also die Apps fehlen mir mal mehr, mal weniger. Mir schreiben inzwischen schon Freunde, ob alles okay ist, weil ich nicht auf die Videos reagiere, die sie mir schicken. Aber meine Bildschirmzeit ist jetzt deutlich niedriger und meine neue App, die ich am meisten verwende, ist Microsoft Teams.
Die Auswirkungen von Social Media habe ich mir bereits angeschaut. Vor den Plattformen galten Videospiele als die größte digitale Gefahr. Sie würden aggressiv, einsam und vor allem süchtig machen.
Ich bin kein klassischer Zocker, aber manchmal öffne ich, ohne groß drüber nachzudenken, irgendwelche Spiele-Apps auf meinem Handy und spiele dann ohne Ende. Bei mir sind es vor allem diese kleinen Puzzle-Spiele, wo so jedes abgeschlossene Level so ein kleiner Glücksmoment ist. Das ist zwar ein sehr einfaches Game-Design, aber es fesselt mich an mein Handy.
Deshalb verzichte ich bei meinem digitalen Dopaminentzug auch auf Spiele. In digitale Welten einzutauchen ist faszinierend. Klar erlebt man dabei Glücksmomente. Ich möchte mir ansehen, wie ein Spiel zustande kommt und besuche Broken Rules, ein Studio für Spieleentwicklung, geleitet von Felix Bohatsch und Jan Hackel.
Ich arbeite gerade an einem Update von einem älteren Spiel. Ein Kernspiel, ist, dass ich sozusagen die Hügel verschieben kann und mir damit sozusagen ein bisschen meinen Weg durch das Level bahnen muss. Es hat schon Puzzle-Elemente, aber es geht eigentlich mehr um die Experience und sehr stark auch um die Story, die dahinter steckt. Wir spielen einen alten Mann. Was hat er in seinem Leben erlebt? Was sind so Schlüsselelemente, also Schlüsselmomente in seinem Leben?
Eine gute Geschichte ist das eine, wie wird daraus aber eine spielbare Software?
Also hier sieht man das Spiel sozusagen, wie man es am Gerät sehen würde, also sprich von vorne, es ist ein 2D-Spiel. Allerdings macht es in dem Fall trotzdem Sinn, das in einem 3D-Environment zu bauen, weil nämlich, wenn man sozusagen in eine andere Position von dem Spiel wechselt, verschieben sich die Ebenen gegeneinander.
Die Indie-Games von Broken Rules sind für gewöhnlich recht kurz. Die Spielerfahrung soll aber länger nachwirken.
Uns wirklich wichtig ist, dass wir Gedankenprozesse anstarten, die dann auch noch durchaus nacharbeiten dürfen, auch wenn das Spiel schon vorbei ist.
Jede gute Geschichte und jedes Spiel braucht ja diese Glücksmomente, die Spieler auch dran halten. Baut ihr das bewusst ins Game Design ein?
Also wir setzen es ganz bewusst ein. Meistens in der Konzeptionsphase entwickeln wir etwas, was wir Emotional Progression Curve nennen, also eigentlich eine Kurve des Emotionszustands unserer Spielenden übers Spiel, wo es eben wirklich Höhen und Tiefen gibt, die ganz gezielt gesetzt sind. Was wir aber sowieso nicht haben, ist quasi eine endlose Sucht nach Dopamin in unseren Spielen, weil unsere Spiele sind alle immer ziemlich bald aus. Also sie haben ein Ende und das finde ich auch gut so, dass Spiele auch einfach irgendwann zu Ende sind. Man kann sie gut weglegen und sich auch wieder mit was anderem beschäftigen.
So kann verantwortungsvolles Game Design aussehen. Grundsätzlich haben Videospiele aber das Potenzial, eine Sucht in uns auszulösen, weiß Psychotherapeutin Julia Dier.
Es gibt schon Kriterien für die Sucht, also dass man die Kontrolle immer mehr verliert über das Spiele Verhalten und die anderen Hobbys kommen in den Hintergrund. Diese Toleranzentwicklung, ich brauche immer mehr. Also mein Eindruck ist eher der, die dann in der Therapie landen, deswegen, das sind die das Gefühl haben, dass sie einfach nirgends besonders gut sind oder diese Anerkennung sonst nirgendwo bekommen können, außer in diesem Spiel.
Ich habe gerade das erste Mal seit langem wieder einen Film geschaut, ohne währenddessen am Handy zu spielen. Und da ist mir aufgefallen, dass Filme heute vielleicht doch ein bisschen anders erzählt werden. Da habe ich ein bisschen recherchiert und scheinbar ist es wirklich so, dass zum Beispiel in neueren Filmen die Handlung mehrmals erklärt werden muss. weil man einfach davon ausgeht, dass die Zuschauer am Handy sind parallel.
Nächste Woche endet mein Experiment. Schauen wir online zu viele Pornos, ersetzen virtuelle Reize zunehmend körperliche Nähe und 2 Wochen digitaler Dopamin-Detox. Bin ich jetzt wirklich aufmerksamer?
Sie haben den Herrn mit der VR-Brille schon kurz im Beitrag gesehen. Jetzt ist er bei mir im Studio, Michael Temper. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ein Spieleentwickler aus Oberösterreich, der 2025 sogar den App Store Award in der Kategorie Apple Vision Pro Game of the Year in Los Angeles verliehen bekommen hat. Also preisgekrönt für das, was er tut.
Genau.
Herzlich willkommen.
Danke.
Michael, Virtual Reality gilt als Zukunftstechnologie im Bereich des Gaming. Warum ist sie in Österreich noch nicht so wirklich im Mainstream angekommen?
Also ich finde, es ist allgemein nur relativ eine Nische, weil Virtual Reality ist einfach was, was man selber ausprobiert haben muss. Das heißt, es reicht nicht, wenn man sich jetzt nur Video auf Social Media anschaut oder dergleichen, sondern man hat die ganze Erfahrung erst, wenn man es wirklich selber probiert hat. Und da muss man sowohl von der Hardware als auch von der Software einfach zu einer Qualität kommen, wo sich Menschen wohlfühlen, wenn sie das länger aufhaben quasi.
Genau. Jetzt erleben wir derzeit diesen großen Trend zur Immersion, also wirklich zu diesem Eintauchen in virtuelle Welten, nicht nur ein Bildschirm vor mir, sondern wirklich eine komplett andere, neue Welt. Ja. Wie stark prägt das die Spieleentwicklung jetzt schon und wo wird sich das mittelfristig hinentwickeln?
Also ich finde das als Entwickler extrem spannend, weil eben ich bin nicht mehr beschränkt nur vom Bildschirm, sondern kann den Spieler wirklich zu einem Teil vom Spiel selber machen. Und ich kann dann verschiedenste Technologien nutzen, wie zum Beispiel Raumtracking, dass ich den ganzen Raum verwende, Handtracking, oder es gibt da Special Personas, das sind zum Beispiel 3D-Avatare, wo man dann mit anderen Leuten, die auf der anderen Seite der Welt sitzen, gemeinsam eine App verwenden kann, wie wenn man im gleichen Raum wäre. Und das ist halt extrem spannend als Entwickler.
Weil man so Distanzen komplett auch abschaffen kann.
Genau, also wie Ort Teleportation quasi.
Wenn wir jetzt uns einerseits anschauen, diese Entwicklung zu immer, wie soll ich sagen, echter gestalteten virtuellen Realitäten, sehr hochauflösender Grafik, Menschen, die wirklich wie Menschen ausschauen und nicht wie gezeichnete Maxeln, gibt es auf der anderen Seite auch so einen Trend zu sehr simplen Games. Ich spreche jetzt konkret Roblox an, eine Plattform, die mit einer ganz einfachen Grafik arbeitet, dafür aber eine Menge, eine Vielzahl an Spielen rauswirft und wo es auch die Möglichkeit gibt, von Usern selbst Welten zu bauen und relativ einfach mitzugestalten, worin und womit man spielt. Das ist eine Plattform, die immens beliebt ist, vor allem bei den ganz Jungen. Ich glaube, es sind insgesamt 144 Millionen monatliche Nutzer Ende 2025. Gerät da die professionelle, hochentwickelte Gaming-Industrie unter Druck?
Also persönlich finde ich es super, wenn man sich schon im frühen Alter mit Spieleentwicklung auseinandersetzen kann und eben auch sehr einfach durch Roblox. Und ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich habe eher das Gefühl, ich verpasse da vielleicht gerade einen Trend, weil ich habe das gar nicht so am Schirm gehabt. Und in letzter Zeit habe ich schon öfters überlegt, ob ich eben so Slop-Games mache, die was quasi weniger Qualität haben, wenn man dann einfach schneller arbeiten kann, man kann das schneller veröffentlichen und dann kann man schauen, funktioniert das Ganze oder floppt es? Und falls es floppt, hat man nicht so viel Zeit verschwendet. Und genau, aber ich war halt einfach noch nie so ein großer Fan von diesen Slop-Spielen, von dem her sitze ich eher auf Qualität.
Ein großes Thema, das gerade in allen Branchen eines ist, aber vor allem auch dort, wo es eben stark digitalisiert zugeht, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Auch im Game Design spielt das eine Rolle. Verdrängt KI hier eher die kreative Rolle der Spieleentwickler oder siehst du es eher als ein nützliches Werkzeug, das noch dazu kommt?
Also gerade beim kreativen Bereich finde ich es extrem wichtig, dass da der Mensch die Rolle übernimmt, weil ich finde, das bringt das gewisse Extra eine. Weil eben, wenn man sich jetzt schon Werbungen anschaut, wo man sieht, dass das mit AI generiert worden ist, dann verliert das einfach so den gewissen Charme. Aber man kann das Ganze eben auch nützlich verwenden, dass man zum Beispiel sagt, man macht das ganze Spiel zugänglicher. Eben, dass man KI verwendet, dass man Texte übersetzt, damit das Ganze internationaler zugänglicher ist. Oder ein wichtiges Thema, was oft vergessen ist, ist Barrierefreiheit. Dass man eben zum Beispiel ein Feature umsetzt, damit das Spiel auch barrierefrei gespielt werden kann. Zum Beispiel bei meinem Spiel verwende ich das gerade dafür, dass ich mit der KI die ganze Steuerung umschreibe. Und dann kann man das ganze Spiel nur mit den Augen spielen. Das heißt, falls man jetzt zum Beispiel eine Hand weniger hat oder einen Finger verloren hat, kann man das ganze Spiel trotzdem spielen.
Also genau. Was wirklich eher um die Anwenderfreundlichkeit oder Möglichkeiten eröffnet, die man jetzt so in der Programmierung sonst nicht in der Zeit schaffen würde.
Genau, man ist einfach viel schneller. Genau. Ja.
Vielen Dank für die Einblicke soweit. Jetzt dürfen wir aber diese VR-Brille auch noch ausprobieren.
Sicher, gerne. Ja, gerne.
Ich darf mich jetzt so in eine virtuelle Welt dürfen wir es kurz anschauen und probieren.
Natürlich.
Dankeschön. Was schauen wir uns an oder wo darf ich hintauchen?
Wir probieren am besten eine Zeichen-App. Mhm. Die ist relativ simpel zum Bedienen. Mhm. Und hat aber einen richtigen Wow-Effekt quasi.
Willkommen zurück bei Breaking Media. Wie viel Zeit am Smartphone gut tut, wird aktuell breit diskutiert. Auch mein Kollege Louis Ebner kommt zu dem Schluss, dass er zu viel Zeit am Handy verbringt und ihm das schadet. Deshalb verbannt er 3 Quellen digitaler Reize aus seinem Leben und lässt seine Konzentrationsfähigkeit messen. In den letzten beiden Wochen waren Social Media und Handyspiele dran. Heute geht er der Online-Pornografie auf den Grund.
Ständige Dopaminkicks durch das Smartphone schaden uns. Wir sind weniger konzentriert und launisch. Deshalb schwöre ich 3 Quellen von Dopaminkicks ab. Social Media, Spiele und Pornos. Zum Start meines Selbstversuchs habe ich einen Konzentrationstest gemacht. Schneide ich nach 14 Tagen digitalen Dopamin-Detox besser ab? Schon brechen die letzten Tage meines Entzugs an.
Also Social Media fehlt mir am meisten. Das war immer so meine Unterhaltungsplattform Nummer 1. An die Games habe ich mich schon ein bisschen gewöhnt und Pornos, ja, darüber muss ich jetzt wohl auch sprechen. Sagen wir so, als hormongesteuerter 14-Jähriger wäre das vielleicht eine größere Challenge gewesen. Mit knapp 30 in einer Partnerschaft ist der Bedarf jetzt auch vielleicht gar nicht so da.
Problematischer Pornokonsum ist dabei ein Thema und betrifft überdurchschnittlich häufig Männer, jeden Alters. Nachdem ich bereits in Social Media und Videospiele abgetaucht bin, gehe ich jetzt den Online-Pornos auf den Grund.
Masturbation ist ja etwas Natürliches, aber ist es auf Dauer gesund, wenn schnelle, exzessive Orgasmen echte Intimität mit einem Partner ersetzen?
Jemanden, der mir diese Frage beantworten kann, finde ich am Institut für Sexualpädagogik in Wien. Wolfgang Kostenwein ist der psychologische Leiter.
Pornografie hat jedenfalls das Potenzial, intensive Glücksgefühle hervorzurufen. Das geht auf Knopfdruck, was bedeutet, dass wir relativ schnell in eine Intensität von Lust und Erfüllung kommen können, die über andere Wege nicht so leicht zugänglich sind. Rauchen, Schokolade essen, all das hat ja ein ähnliches Suchtpotenzial. Die Pornografie hat noch ein größeres, weil Sexualität einfach mehr an Lust zu liefern vermag als Schokolade essen.
Wenn Personen jetzt in eine Pornosucht abrutschen, was hat das denn für Auswirkungen?
Sexualität ist in ihrer Umsetzung eigentlich ein sehr komplexes Thema. Und man braucht ganz viele Kompetenzen. Man braucht einen guten Lustzugang, man braucht eine Beziehungskompetenz. Beim Pornokonsum braucht es all diese Kompetenzen nicht. Das ist dann in seiner Konsequenz etwas, was Menschen tatsächlich weniger begabt macht, eine reale Situation lustvoll gestalten zu können und das auch genießen zu können.
Alles mit Maß und Ziel. Pornos zu verteufeln ist nicht der richtige Weg.
Pornografie grundsätzlich ist ja etwas Bereicherndes. Es sind tatsächlich viele, viele Fantasien, die wir nutzen können, um in eine Erregung zu kommen. Das ist ja eigentlich wunderbar schön, das ist ja paradiesisch.
Auch mein paradiesischer Höhepunkt rückt in großen Schritten näher. Mein digitaler Dopaminentzug neigt sich nämlich dem Ende zu. Hat sich dadurch meine Aufmerksamkeit verbessert? Zurück am Anton-Proksch-Institut. Evelyn Grösel, die diagnostische Leiterin hier, führt die Abschlusstestung mit mir durch.
Das heißt, wir machen heute 2. Durchlauf und dann vergleichen wir.
Wunderbar.
Super.
Wie in der Diagnostik hier üblich, mache ich denselben Test wie vor 14 Tagen. So können die Werte verglichen werden. Ich verbinde wieder Zahlen und Buchstaben rein und darf nur bei bestimmten Symbolen den Knopf drücken. Mit der Testung misst Evelyn Grösel meine Aufmerksamkeit, auch geteilt auditiv und visuell, Fehlerresistenz, Reaktionszeit sowie Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Wie ist es gegangen?
Ja, ganz gut eigentlich.
Das heißt, wir würden jetzt mal auswerten. Der Dr. Scheibenbogen wird es mit Ihnen besprechen.
Wunderbar.
Viel Erfolg. Gerne.
Danke sehr.
Auf Wiedersehen.
Ob sich mein digitaler Dopamin-Detox ausgezahlt hat, verrät mir der klinische Psychologe Oliver Scheibenbogen.
Genau, da haben wir jetzt die Testergebnisse. All over, wenn man sich das ansieht, eine
deutliche Verbesserung durch eine geringere Handynutzung. Das gelingt ihnen viel besser, fokussiert zu arbeiten und dran zu bleiben. Was man dann auch sieht, und das ist sehr interessant, ist sozusagen die Fehlerresistenz. Beim ersten Testzeitpunkt haben sie relativ viel Fehler gemacht und durch das Reduzieren der Handynutzung kommt es dazu, dass sie in den Normbereich kommen. Bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit insgesamt, da sehen wir auch eine Verbesserung.
Worauf sollte ich denn jetzt achten, damit ich nicht wieder in alte Muster verfalle?
2 Stunden am Tag ist genug. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Botschaft. Das Handy ist nicht mehr wegzudenken. Das heißt, ein völliger Verzicht ist auch etwas, was nicht zielführend ist. Aber ein völlig unreflektierter Gebrauch ist natürlich genauso falsch.
Die messbaren Werte sind das eine, aber wie fühle ich mich nach 2 Wochen ohne Social Media, Spiele oder Online-Pornos?
Die 2 Wochen haben mir gut getan, ich bin entspannter und auch dieser Druck, erreichbar sein zu müssen oder irgendwas zu verpassen, verfliegt eigentlich ganz schnell. Es ist schon befreiend, wenn das Handy auch einfach mal im Nebenzimmer liegen darf. Das will ich mir auf jeden Fall beibehalten, auch wenn ich heute wieder ins digitale Geschehen zurückkehre.
Dopaminfallen fesseln uns an unsere Bildschirme. Sie verändern, wie wir denken und wie wir fühlen. Wir müssen entscheiden, ob wir unseren Smartphones wirklich so viel Macht über uns geben möchten.
Und zum Abschluss des Selbstversuchs begrüße ich jetzt meinen Kollegen Louis Ebner im Studio. Hallo.
Hallo, Gundula.
Und den klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen Oliver Scheibenbogen, der den Versuch wissenschaftlich begleitet hat.
Hallo.
Hallo. Louis, ich würde gerne mit dir beginnen. Du hast jetzt seit ein paar Tagen deine Apps wieder. Wie ging es dir denn, als du das Handy so zurückbekommen hast und wieder reinschauen durftest?
Naja, also ich habe dem natürlich ein bisschen entgegengefiebert. Also meine Freunde haben mir in der Zwischenzeit auch ganz viele Reels, also Kurzvideos auf Instagram geschickt. Da wollte ich natürlich ein bisschen aufholen wieder. Aber ich war dann ganz überrascht, weil nach 5 Minuten ist mir das eigentlich irrsinnig anstrengend vorgekommen. Und früher, vor 3 Wochen, habe ich das ja eher genutzt, um runterzukommen, um mich zu entspannen. Also ich denke, da spricht ja auch unsere Testung für sich und ich nehme mir eher vor, das jetzt mit Vorsicht zu genießen.
Mhm. Herr Scheibenbogen, wir haben das Projekt ja oder den Versuch ja 3 geteilt. Einerseits in Social Media, in Gaming und Pornos. Jetzt aus Perspektive des Suchtexperten, wo steckt denn das meiste Suchtpotenzial drin?
Also eindeutig bei den sozialen Medien. Da, wenn man sich die internationalen Studien ansieht, da redet man so ungefähr von 15%, die da wirklich so ein süchtiges Verhalten auch zeigen. Dann kommt irgendwo das Gaming und am Schluss kommt sozusagen die Pornografie, wobei genau das bei jungen Männern genau das ist, was momentan immer, immer problematischer wird. Mhm. Und was die alle gemein haben, ist sozusagen, das ist das unendliche Angebot. Das gibt es für die sozialen Medien genauso wie für die Pornografie und letztlich auch fürs Computerspielen. Und wir können mit dieser Unendlichkeit nicht wirklich gut umgehen.
Jetzt wissen wir ja, dass von einer tatsächlichen Sucht eben nur ein sehr geringer Prozentsatz betroffen ist, dass es aber viele gibt, die eben Probleme mit dieser Impulskontrolle oder dieser Selbstregulierung haben und eben unbewusst oft hingreifen und länger dranbleiben, als sie wollen. Wie hoch ist der Prozentsatz, wo Sie sagen, okay, da ist dieser Kontrollmechanismus schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, das ist schwer zu sagen. Man kann sagen, es gibt so das gesunde, vernünftige, der vernünftige Umgang damit und das ist ein Kontinuum, wo ganz am Ende dann die Sucht steht und dazwischen gibt es das problematische Verhalten und da ist es meistens so, dass das um die 30-40% der Personen betrifft, die zumindest zeitweise einen Überkonsum haben und zeitweise wirklich Probleme haben, dann zu sagen, naja, jetzt wird es sich eigentlich auszahlen, damit aufzuhören, weil ich habe noch das und das vor und dann schaffe ich es nicht.
Mhm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, es wird dieses Thema ja gerade sehr stark diskutiert, viele haben es vielleicht jetzt auch im Zuge des Experiments mit ausprobiert. Wenn ich mir einmal dieser Problematik bewusst bin, bin ich dann auch automatisch geheilt und näher an der Kontrolle wieder dran oder ist die Gefahr, da zurückzukippen, dann doch auch groß?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Die süchtig sind, die werden es nicht schaffen. Die werden auch ganz viel Hilfe und Unterstützung benötigen, weil da ist die Sucht schon so fortgeschritten und das hat ja nichts mit Willensstärke zu tun, sondern das ist ja dann wirklich auch eine Erkrankung und da braucht es einfach fachliche Hilfe. Wenn ich einen beginnenden problematischen Konsum habe, dort habe ich doch noch die Möglichkeit, selbst auch ein bisschen gegenzusteuern, idealerweise auch wieder mit Unterstützung und Hilfe, aber dort kann ich schon noch probieren, selbst etwas zu verändern. Und das, was halt ganz wichtig ist, ist, nur wenn ich im Spüren und im Erleben bin, was das mit mir macht und der Herr Ebner hat das ja auch geschildert, dass er dann auf einmal, nachdem diese Entzugserscheinungen weg waren, ist ihm ja auch eine Zeit lang viel besser gegangen und er war ja ruhiger und entspannter, dann, wenn ich das spüre, dann hat das einen bisschen nachhaltigen Effekt. Wenn ich nur weiß, was ich tun sollte, das hat uns noch nie geholfen, unser Verhalten zu verändern.
Ja. Und ich muss es wirklich erleben.
Genau.
Jetzt, Luis, hast du ja gesagt, es war eben beim Zurückbekommen dann zunächst ein komisches Gefühl. Jetzt ist es ja schon ein paar Tage her, dieses Zurückbekommen. Merkst du, dass es anhält, die Veränderung, oder kippst du schon wieder retour in alte Verhaltensmuster?
Nee, ich glaube schon, dass ich mein Smartphone jetzt auf jeden Fall bewusster nutze. Also ich habe zum Beispiel auch die ganzen Push-Benachrichtigungen habe ich nach wie vor ausgeschalten. Ich habe meine ganzen Social-Media- und Spiele-Apps nicht mehr direkt am Homescreen, sondern ganz hinten, wo ich erst einmal dreimal wischen muss und in der Zwischenzeit mir überlegen kann, warum öffne ich diese App jetzt überhaupt. Ja. Also dadurch fällt schon einmal weg, dass ich einfach automatisch draufdrücke beim kleinsten Anflug von Langeweile. Ja. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man vielleicht einfach mal ein paar Tage drauf verzichtet, einfach nur um sich auch klar zu werden, ob man das jetzt wirklich so dringend braucht, wie die Apps uns glauben lassen.
Also vielen Dank noch einmal für dich fürs Probieren.
Danke dir.
Und an Sie fürs Begleiten, war ein spannender Versuch. Dankeschön.